온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Moin Moin und Pura Vida aus Costa Rica zu einem Onda-Info-Spezial aus der Region. Nach dem Festplattencrash von vor zwei Wochen, für den wir natürlich CIA oder Chinesen oder beide verantwortlich machen, wieder ein volles, langes Onda-Info und los geht's, die Themen.
Umweltgruppen in Costa Rica rufen dazu auf, die Aussaat von Genmais zu verhindern. Solange der Machismo in Zentralamerika eine Leitkultur darstellt, wird Frauen auch weiterhin relativ konsequenzlos Gewalt angetan werden können. Darüber sind sich Feministinnen, Strafrechtlerinnen und MenschenrechtsaktivistInnen einig. Die Europäische Kommission zwingt südeuropäische Kommunen zur Wasserprivatisierung und wiederholt so ein Experiment, das auf dem Subkontinent bereits vor Jahren gescheitert ist, zumindest aus Verbrauchersicht. Umweltgruppen in Costa Rica rufen dazu auf, die Aussaat von Genmais zu verhindern. Der Saatgutmulti Monsanto hatte Ende Januar die Genehmigung der Kommission für Biosicherheit erhalten, im Kanton Abangares in der Provinz Guanacaste auf 2 Hektar Fläche Genmais zu pflanzen. Die Region Abangares hatte sich bereits 2008 für Gentechnik frei erklärt. Bürgermeister Gerardo Cascante sieht in der Genehmigung durch die Biosicherheitskommission daher eine Respektlosigkeit gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht seiner Gemeinde.
Como la Comisión de Bioseguridad del Servicio Fitosanitario del Estado y respeta la autonomía de la Municipalidad de Abangares.
Die Kommission übergeht mit ihrer Entscheidung die Gemeinde Abangares. Wir werden nicht zulassen, dass auf dem Grund unserer Gemeinde Genmais oder irgendeine andere gentechnisch veränderte Sorte gepflanzt wird. Wir haben eine einstweilige Verfügung gegen das Vorhaben erwirkt, weil es die Autonomie der Gemeinde verletzt, als Teil unseres Kampfes zum Schutz der traditionellen Samen in unserer Region.
Der Vertreter von Ökologen und Umweltgruppen in der Kommission, Fabian Pacheco, hält diese Art von gentechnisch verändertem Saatgut für sehr gefährlich, weil er lokale Maissorten verunreinigen kann. Wie überall in Zentralamerika ist der Mais eine essentielle Kulturpflanze.
Guanacaste ist eine der Regionen mit der größten Vielfalt an Maissorten im Land. Und diese heimischen Sorten werden in Gefahr gebracht, kontaminiert zu werden. Genmais bedroht somit die Rechte der einheimischen Bauern, ihre eigenen Maissamen zu verwenden.
Mittlerweile haben sich fast 50 Gemeinden und Landkreise als Gentechnik frei deklariert. In der ersten Februarwoche nahmen die Proteste gegen Monsanto dann Gestalt an. In San José, der Hauptstadt Costa Ricas, gab es mehrere Demonstrationen und ein Treffen der gentechnikfreien Kreise und Gemeinden. Die Hoffnungen des Antigentechnik-Bündnisses ist es, dass sich in den nächsten Wochen auch die übrigen Kreise des Landes der Initiative anschließen, womit sich de facto das ganze kostarikanische Territorium für Gentechnik frei deklariert hätte. Zudem hat das Bündnis Verfassungsbeschwerde gegen die Bewilligung des Monsanto-Antrages eingelegt. Solange das Beschwerdeverfahren läuft, liegen die Pläne von Monsanto in Costa Rica auf Eis. In Costa Rica gibt es zwar seit gut 20 Jahren Gentechnik, aber bislang nur auf begrenzten und überwachten Flächen und nur für die Produktion und den Export von Samen oder zu Forschungszwecken. Die Protestbewegung in Costa Rica sieht eine Genehmigung für Genmais von Monsanto als Dammbruch. Eduardo López, Mitglied der Umweltorganisationen Bloque Verde und Federación Ecologista, meint dazu:
La idea también el trabajo es que muchos
Wir wollen, dass viele Bäuerinnen und Bauern, Verbraucherinnen und Verbraucher, Gemeinden und die Politik erfahren, was die Gefahren der Gentechnik sind, was das für Pflanzen wie den Mais, für die Umwelt, die Gesundheit, die Ernährungssicherheit bedeutet. Das ist nicht nur ein Thema für Landwirte oder Umweltschützer, es ist vor allem auch ein Thema für Verbraucher.
de productores o un tema de ecologistas, sino un tema de consumidores.
Im Gegensatz zu Costa Rica ist die Nahrungsmittelproduktion mittels Gentechnik in Mesoamerika inzwischen eine verbreitete Realität, zum Beispiel in Honduras, El Salvador und Mexiko. Allein in Mexiko ist der Anbau von transgenem Mais auf mehr als 2 Millionen Hektar freigegeben worden. In El Salvador hatte Monsanto 2008 den regionalen Saatguthersteller Cristiano Burkhardt übernommen. Mit dieser Akquisition kontrolliert der größte Saatguthersteller der Welt derzeit 70% des Marktes in El Salvador. In nur 4 Jahren hat Monsanto 5 lokale Saatgutunternehmen aus dem Markt gedrängt. Wie in Mexiko nimmt auch hier der Pestizideinsatz immer größere Ausmaße an, mit oft desaströsen Folgen für die Biodiversität sowie das Grund- und Oberflächenwasser. Solange der Machismo in Zentralamerika eine Leitkultur darstellt, wird Frauen auch weiterhin relativ konsequenzlos Gewalt angetan werden können. Darüber sind sich Feministinnen, Strafrechtlerinnen und Menschenrechtsaktivistinnen einig. Costa Rica hat im Vergleich zu anderen Ländern der Region zwar relativ niedrige Fallzahlen von Feminiziden, also Morden an Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts oder Genders. Allerdings ist der Begriff Feminizid in Costa Rica fast skandalös eng gefasst. Als solcher wird nur der Mord durch den aktuellen Ehepartner definiert oder der Mord durch den Lebensgefährten, aber nur dann, wenn das Paar mindestens 3 Jahre zusammen ist. Das wird auch in Costa Rica selbst für völlig absurd gehalten. Gender-Expertinnen und Experten sind sich einig über die Notwendigkeit, das Gesetz zu reformieren und den Begriff Feminizid zu erweitern, da laut der Menschenrechtsexpertin Rosemary Maiden viele Frauenmorde unsichtbar gemacht werden.
El ámbito de aplicación deja por fuera que ese tipo penal pueda ser aplicado en otras circunstancias donde las mujeres son asesinadas por su condición de género.
Alle anderen Verbrechen, in denen eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist, werden von dem bestehenden Gesetz nicht erfasst. Es erfasst nur solche Morde als Feminizid, die vom Ehemann oder Partner begangen werden. Ein einfaches Beispiel: Wenn eine Frau von ihrem Ex-Mann ermordet wird, dann greift das Gesetz nicht.
Im Jahr 2011 verzeichnete die kostarikanische Justiz, die intern einen erweiterten Feminizidbegriff handhabt, 40 Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. In 12 dieser Fälle war der Partner der Mörder. Der Rest wurde von ehemaligen Partnern, von Freiern, von den eigenen Eltern, von Entführern oder Sexualstraftätern ermordet. Darüber hinaus gehen bei der Justiz pro Jahr 50.000 Anträge auf Schutzmaßnahmen wegen häuslicher Gewalt ein und mehr als 17.000 Anzeigen wegen Fällen von körperlicher Gewalt gegen Frauen. Neben der rechtlichen Seite ist die Rolle der Medien von großer Bedeutung. Die dominierenden privaten Medienkonzerne veröffentlichen das, was sich ihrer Meinung nach am besten verkaufen lässt. Das Phänomen Feminizide spielten sie bewusst herunter, so die Feministin und Präsidentin des kostarikanischen Netzwerkes gegen die Gewalt an Frauen, Silvia Mesa.
Der Umgang der Presse mit dem Thema ist fürchterlich. Es gibt sehr wenige Journalistinnen und Journalisten, die eine adäquate Herangehensweise haben und gut informieren. Stattdessen gibt es Schlagzeilen wie Menschen sterben und Menschen morden der Liebe wegen. Der Liebe wegen mordet ein Mensch nicht seine Partnerin. Das sind Stereotypen, die hier gepflegt werden.
Die ExpertInnen sind sich einig, dass die Verhinderung der Gewalt gegen Frauen nicht nur Aufgabe der Frauen und der Strafverfolgungsbehörden ist, sondern der Gesellschaft als Ganzes. Die kostarikanische Justizbeamtin Janet Arias hält die Mitwirkung zum Beispiel von NachbarInnen für äußerst wichtig, um Fällen von extremer Gewalt gegen Frauen vorzubeugen.
Wir alle haben die Pflicht, aktiv zu werden, wenn wir bemerken, dass es in der Nachbarschaft einen Fall von häuslicher Gewalt gibt. Das bedeutet, mit der Frau zu reden, sie zu unterstützen, sie zu begleiten, wenn sie Anzeige erstattet. Stattdessen wissen wir von Fällen, wo eine Frau schreiend aus dem Haus läuft und ihre Nachbarin um ein Telefon bittet und die Nachbarin sagt Nein, weil sie sich nicht in Probleme begeben will. Das ist ungeheuerlich, unfassbar unsolidarisch und natürlich ist das unterlassene Hilfeleistung.
Auch in Panama ist die Zahl von Frauen, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet werden, alarmierend. Zwischen 2009 und 2011 wurden fast 300 Frauen ermordet. Mehr als zwei Drittel dieser Morde erfüllen den Tatbestand des Feminizids. Die Aktivistin Mary Rodriguez.
Es gibt einen Widerspruch zwischen dem ökonomischen Wachstum der letzten Jahre und dem sozialen und politischen Klima. Die Sicherheitslage, das Auseinanderfallen der Gesellschaft und die Ungewissheit der Menschen, was ihre persönliche Zukunft angeht. Unter diesen Bedingungen ist das Patriarchat dabei wieder zu erstarken. Die Rechte konnte erreichen, dass ein Werbespot gegen Femizide zurückgezogen wurde. Hinzu kommen Unterdrückungs- und untergebenen Fantasien, die den ganzen Tag lang von den Medien aufgegriffen werden. In Telenovelas, in populären Talkshows, in angeblich erotischen Sendungen, wo ein machistischer und frauenfeindlicher Umgang als Spiegelbild der Realität dargestellt wird.
Zwar gibt es in Panama seit 2007 den Straftatbestand des Feminizids. Ein Gesetzespaket, durch das Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen verfolgt werden soll und das auch Maßnahmen zur Gewaltprävention vorsieht, liegt aber seit zwei Jahren im Parlament auf Eis. In El Salvador gab es im Jahre 2012 mehr als 350 Fälle von Frauenmorden. Die Zahl der angezeigten Aggressionen gegen Frauen, neben Morden, vor allem Vergewaltigungen und Körperverletzungen, liegt weit über 4000. Immerhin gibt es Fortschritte. Im Jahr 2012 verabschiedete der salvadoranische Kongress ein Gesetzespaket für ein Leben frei von Gewalt. Mit der Anwendung dieses Gesetzes soll der Gewalt gegen Frauen vorgebeugt werden und das mittels eines breiten Maßnahmenkatalogs. Dazu gehören Prävention, Früherkennung von Gewalt gegen Frauen, verbesserte Aufklärungsarbeit, verstärkte Betreuungs- und Schutzangebote für Frauen, Schadensersatz für die Opfer und Anhebung des Strafmaßes für die Täter. Doch nicht nur aus feministischer Sicht wird das nicht ausreichen. Isabel López vom Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM.
Primero que nosotras consideramos la necesidad de que las mujeres sobre todo conocer de sus derechos y ponerlos en práctica.
Für uns ist es zunächst am wichtigsten, dass die Frauen ihre Rechte kennen und in der Lage sind, diese in der Praxis auch auszuüben. Das traditionell niedrige Bildungsniveau der Frauen ist eine der Hauptursachen für ihre Unterdrückung und die Gewalt, die ihnen angetan wird. Viele, viele Frauen können weder lesen noch schreiben und kennen ihre Rechte einfach nicht. Deshalb ist es wichtig, die Prozesse der Organisation und der Befähigung von Frauen zu vertiefen, damit die Frauen wissen, dass es Gesetze gibt, die sie schützen und dass es Organisationen gibt, die sie begleiten und betreuen, damit sie nicht länger Situationen erleiden müssen, in denen sie diskriminiert werden.
Der Machismo fordert in El Salvador mehr Todesopfer als tödliche Krankheiten. Deshalb drängen Frauenorganisationen auf eine öffentliche Anprangerung der Täter und der Kultur, die diese Täter hervorbringt. Sie betonen die Notwendigkeit, dass sich das Personal in den Strafverfolgungsbehörden für das Thema sensibilisiert und fordern soziale Bewegungen auf, sich diesem Thema verstärkt anzunehmen. Die feministische Aktivistin Margarita Morales spricht zu diesem Thema.
In general, los medios de comunicación no tienen tipificado este tipo de crimen, ¿verdad?
Die Medien machen um das Thema Feminizide einen großen Bogen. Sie berichten, wie viele Frauen und Männer jeden Tag ermordet werden. Das ist nicht nur Unwissenheit, da ist auch eine politische Komponente dabei. Die Massenmedien propagieren den Erhalt dessen, was das patriarchale System seit jeher aufgezwungen hat.
So gilt auch in El Salvador zumeist Täterschutz. Ein Beispiel, das seit Monaten Aufsehen erregt, ist das des Abgeordneten Rodrigo Samayoa, der im Juli vergangenen Jahres im Suff seine Frau zusammengeschlagen haben soll. Zu einer Aufhebung der Immunität Samayoas, der pikanterweise Mitglied des Menschenrechtsausschusses des Parlaments ist, konnte sich eben dieses Parlament bislang nicht durchringen. Rücktrittsforderungen fanden in den Medien wenig Widerhall und beim Beschuldigten noch weniger. Margarita Morales:
Die Feminizide sind nur die Spitze des Eisbergs. Darunter verbirgt sich eine Kultur, die Gewalt gegen Frauen erlaubt. Es gibt eine fast absolute Straflosigkeit. Und an dieser Kultur beteiligen sich nicht nur die Medien, sondern wir alle. In den Witzen, die wir machen, in der Art und Weise, wie wir uns unterhalten. Dass Frauen immer noch zum Sexualobjekt degradiert werden dürfen. Das alles führt dazu, dass auch heute noch heranwachsende Männer glauben, Frauen behandeln zu können, wie es ihnen passt.
Nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos, atarnos, doblarnos, callarnos.
Welches Gericht schmeckt schon, wenn das Kochwasser stinkt? So gesehen haben unappetitliche Kreationen der Chefköche aus der Europäischen Kommission einen großen Anteil an der verbreiteten europäischen Appetitlosigkeit. Aktuelles Beispiel, die Idee der Kommission, südeuropäische Kommunen sollten doch bitte ihre Wasserversorgung privatisieren, um die klammen öffentlichen Haushalte zu sanieren. In Europa selbst regt sich dagegen Protest. Die Initiative Right for Water hat bereits weit mehr als 1 Million Unterschriften gesammelt, um die Kommission zu einem Überdenken ihrer Position zu zwingen. Selbst Fernsehmagazine sind aufmerksam geworden. In Lateinamerika schüttelt man den Kopf über die Kommissionspläne, die einen Aufguss dessen darstellen, was dem Subkontinent jenseits des Atlantiks bereits in den 90er Jahren von Weltbank und Internationalem Währungsfonds verordnet worden war. Denn die Privatisierung der Trinkwasserversorgung und anderer öffentlicher Versorger ist in Peru wie in Bolivien, in Argentinien, Kolumbien oder Mexiko allenfalls für die Unternehmen eine Erfolgsstory. Den Menschen ist es schlichtweg nicht vermittelbar, warum sie oft für schlechteres Wasser und miesen Service auch noch deutlich mehr bezahlen sollten. Jorge Mora, Vorsitzender des zentralamerikanischen Bündnisses ARCA, das sich für die Verteidigung der kommunalen Wasserversorgung einsetzt, resümiert die Erfahrungen mit der Privatisierung des Trinkwassers in Lateinamerika.
In Südamerika gab es in den 90er Jahren eine Welle von Privatisierungen des Trinkwassers. Der Fall Bolivien, Argentinien, Uruguay, Peru. Seit der Jahrtausendwende gibt es hier aber eine Trendumkehr, unter anderem durch die Wahlsiege linker Parteien, die die Wiederverstaatlichung vieler Trinkwasserversorger einleiteten. Vor allem aber gab es erfolgreiche Kämpfe der Bevölkerung in Argentinien im Jahr 2001, der Wasserkrieg von Cochabamba in Bolivien, die Volksabstimmung in Uruguay im Jahr 2004, in der die Privatisierung des Wassers verboten wird. Das Wasser als öffentliches Gut und der Zugang zu Wasser als fundamentales Menschenrecht deklariert wird.
Donde se prohíbe expresamente la privatización de los servicios de agua y más bien se estatizan estos y se declara los servicios de abastecimiento de agua potable o el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Beispiel 1. Das Engagement des französischen Wassermultis Suez in Argentinien. Anfang der 90er Jahre bekam Suez den Zuschlag für Aguas Argentinas, das aus der Privatisierung des staatlichen Wasserversorgers Obras Sanitarias de la Nación hervorgegangen war. Aguas Argentinas und somit Suez wurde wiederholt vorgeworfen, die Konzessionsverträge verletzt zu haben. Die Investitionen in die Infrastruktur sollen nicht einmal die Hälfte dessen ausgemacht haben, was in den Verträgen festgelegt worden war, und fast 90% der Abwässer von Buenos Aires wurden nicht angemessen behandelt. Aufgrund der miesen Erfahrungen mit Suez wurde Aguas Argentinas im Jahr 2006 wieder verstaatlicht. Der argentinische Soziologe Roberto Citarini erläuterte schon 2009 im Onda Info, wo Argentinien in puncto Wasserversorgung auf dem Holzweg war.
Bueno, creo que en relación al acceso a recursos naturales en Argentina.
Ich glaube, dass wir in Argentinien hinsichtlich des Zugangs zu natürlichen Ressourcen zu überstürzt vorgegangen sind, beziehungsweise zu stark von neoliberalen Konzepten beeinflusst waren. Dies zog unter anderem die Privatisierung dieser Ressourcen nach sich, durch die die wichtigsten Rohstoffe der Region in die Hände des Marktes und dabei genau genommen in den Besitz multinationaler Konzerne fielen.
Nur Argentinien hatte seine Wasserversorgung, zum Beispiel der Städte Buenos Aires, Córdoba und Santa Fe, aus der Hand gegeben und dabei schlechte Erfahrungen gemacht. Auch andere Länder des Subkontinents können ein Liedchen davon singen. Aguas de Barcelona riss sich beispielsweise die Wasserversorgung der mexikanischen Stadt Saltillo unter den Nagel. In der Folge gab es laut Kritikern Preissteigerungen um 70%. Suez schlug im Urlaubsparadies Cancun zu. Dem Unternehmen wurde vorgehalten, den gut bezahlenden Hotelbunkern Priorität einzuräumen und die Stadt auf den Trockenen sitzen zu lassen. Die berüchtigte spanische Union Fenosa ist in Kolumbien auch im Wassergeschäft aktiv. Zwischen 1997 und 2002 sollen die Wasserpreise in Kolumbien mal eben um das Dreifache gestiegen sein. Aber nicht überall hatten Privatisierungspläne Erfolg. In Peru hatten Gewerkschaften und soziale Bewegungen erfolgreich entsprechende Pläne des damaligen Präsidenten Alejandro Toledo zu Fall gebracht. In Uruguay erreichte eine Volksabstimmung 2004 ein Privatisierungsverbot für Wasser. Aber vor allem Bolivien gilt als Symbol für den Kampf gegen Trinkwasserprivatisierungen in Lateinamerika. Wir schauen nochmal ins Onda-Archiv und hören Ausschnitte aus dem Beitrag des Jahres 2006. Zunächst Rocío Bustamal von der Universität San Simón in Cochabamba und danach Thomas Fritz vom Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika in Berlin.
Im Fall von Bolivien und wie in vielen anderen Ländern wurde das Wasser aufgrund des Drucks von der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank privatisiert. Im Austausch wurde Bolivien hierfür einen Teil der Auslandsschulden erlassen. Das betraf sowohl Cochabamba als auch El Alto und La Paz.
Im Jahr 97 ist es zu einer Privatisierung in La Paz und in El Alto gekommen. Ein Konzessionsvertrag wurde vergeben an ein internationales Konsortium, Aguas del Illimani. Konsortialführer ist hier der französische Wassermulti Suez, das ist der Weltmarktführer im Wassersektor. Und dieser Konzessionsvertrag ist gescheitert. Im Jahr 2004 gescheitert. Es hat Protestwellen gegeben von der Feruve, den Nachbarschaftsräten von El Alto, die gesagt haben, die Preise sind enorm gestiegen innerhalb kurzer Zeit. Aber vor allem, was ein großer Kritikpunkt ist, 200.000 Menschen in El Alto sind nicht an das Wassernetz angeschlossen worden. Nachdem aber dieser Konzessionsvertrag dann aufgekündigt wurde, aufgrund des Drucks der Bevölkerung in La Paz und El Alto, intervenierte die deutsche Entwicklungshilfeorganisation, die deutsche Botschaft und haben gesagt, Kredite Deutschlands zur Lösung der Wasserfrage, zur Lösung der Wasserkrise in La Paz und El Alto. Diese Kredite, die werden nur fließen, wenn es weiterhin zu einer Beteiligung des Privatsektors auch bei einem neuen Vertrag für ein Wasserversorgungsunternehmen in La Paz und El Alto kommt.
So erreichten die Bewohner der bolivianischen Stadt Cochabamba wenige Wochen nach der Privatisierung ihrer Wasserversorgung im Jahre 2000 deren Rücknahme. Der Begriff der Wasserkrieg von Cochabamba erreichte Symbolcharakter. Über Zentralamerika schwappte die Privatisierungswelle ein paar Jahre später und hatte, zumindest was das Trinkwasser anbetrifft, nicht so gravierende Auswirkungen, wie Jorge Mora berichtet.
In Zentralamerika ist die Situation differente.
In Zentralamerika liegt die Sache ein wenig anders. Natürlich wurden auch in den Ländern Zentralamerikas neoliberale Konzepte verordert. Das ging aber weitgehend an der Trinkwasserversorgung vorbei. Die sozialen Bewegungen der Region haben aus den Erfahrungen Südamerikas gelernt und konnten so rechtzeitig reagieren, um eine weitreichende Privatisierung der Trinkwasserversorgung zu verhindern.
Los movimientos sociales y populares ambientales de Centroamérica reaccionan a tiempo, frenando, digamos, estos intentos de privatización.
Die Erfahrungen mit der Privatisierung des Trinkwassers waren also nirgendwo in Lateinamerika positiv. Während die EU-Kommission immer gerne von Good Practice schwadroniert, scheint sie, was das Trinkwasser anbetrifft, europäische Städte eher zu Bad Practice zwingen zu wollen. Jorge Mora, Vorsitzender des zentralamerikanischen Bündnisses ARCA, sieht zwischen den Privatisierungsbemühungen in Europa und der Rekommunalisierung in Lateinamerika einen Zusammenhang. Schließlich stünden vor allem europäische Wasserversorger wie die französischen Riesen Veolia und Suez, Thames Water aus England oder die spanischen Aguas de Barcelona, Técnicas Valencianas und Unión Fenosa unter dem Druck der Bevölkerung, sich aus dem lateinamerikanischen Markt zurückzuziehen und sich neue Einnahmequellen zu suchen.
Bueno, es que Europa pareciera como que está en un retroceso en una serie de campos, ¿verdad? La crisis europea tiene elementos muy similares a los que sufrió América Latina a finales de los años 90.
Es sieht so aus, als ob Europa aufgrund der Finanzkrise große Rückschritte macht. Die Finanzkrise und die Rezepte dagegen erinnern sehr an die Situation Lateinamerikas in den 90er Jahren. Man erliegt der Versuchung, staatliche Dienstleistungen zu privatisieren, um damit die öffentlichen Haushalte zu entlasten. Vor allem aber sind den europäischen transnationalen Wasserunternehmen die Märkte anderswo auf der Welt, vor allem in Südamerika, abhanden gekommen und die müssen nun sehen, wo sie ihr Geld verdienen. Und da hoffen sie in Europa, jetzt wo viele Länder klamm sind, auf ein gutes Geschäft.
Ante los estados, ¿verdad?
En el año 2010, las Naciones Unidas declararon el agua y el saneamiento como derecho humano esencial para el disfrute de la vida.
Governments have to take responsibility to ensure water services for all.
La liberalización no fará que aumente el fosse entre los ricos y los pobres.
La liberalización solo aumentará la diferencia entre los ricos y los pobres. Si más de 1 millón de ciudadanos europeos se unen a esta iniciativa con su firma, la Comisión Europea tendrá que legislar para garantizar el derecho de todos al agua y al saneamiento.
Nun scheint die Wasserprivatisierung in Europa aber doch nicht so reibungslos vonstatten zu gehen, wie sich die Kommissare, Krisenerzeuger und Krisengewinnler aus den Chefetagen der großen europäischen Konzerne sich das so gedacht haben mögen. Die gesamteuropäische Initiative Right for Water hat bereits weit über 1 Million Unterschriften gegen die Privatisierungspläne gesammelt. Mehr als genug, damit sich die EU-Kommission nochmal mit dem Thema auseinandersetzen muss. Jorge Mora aus Costa Rica hält solche Initiativen für sehr wichtig, weiß aber auch, dass sich Konzernvorstände und Politiker von Unterschriftenaktionen alleine nicht unbedingt beeindrucken lassen.
La población organizada, la población movilizándose, la población asumiendo la participación en la toma de decisiones.
Eine organisierte Bevölkerung, eine Bevölkerung, die sich mobilisiert, eine Bevölkerung, die es schafft, bei der Entscheidungsfindung ein Wörtchen mitzureden, die wird eine fundamentale Rolle bei der Verhinderung von Privatisierungsprojekten spielen. Wenn wir es geschafft haben, die Privatisierungswelle in Lateinamerika zu stoppen und umzukehren, dann schafft ihr das auch in Europa. Aber hier ist die Mobilisierungsfähigkeit von größter Wichtigkeit. Die Unterschriftenaktion Right for Water ist wichtig und kann einiges bewegen, aber vor allem dann, wenn sie durch Demonstrationen und andere Aktionen unterstützt wird. Das Sammeln von Unterschriften allein wird nicht ausreichen.
Si se acompaña pues de otras acciones, obviamente. La mera recolección de firmas pues no es suficiente, ¿verdad?
Viele dieser Unternehmen sitzen in der Expertengruppe, die die EU-Kommission in Fragen der Wasserpolitik berät. Und so wundert es wenig, dass die Kommission die Privatisierung des Wassers ermöglichen möchte.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.